27. September 1967, Mittwoch. Am Montag wurde zum zweiten Mal ein Busfahrer in Harlem überfallen. Wie am vorigen Dienstag stiegen zwei hellhäutige Neger während der Hauptverkehrszeit zu, einer griff sich das Wechselgeld, $28.80, während der andere dem Fahrer das Messer an die Kehle hielt. Dem mussten die Schlitze mit 7 Stichen geschlossen werden. Die übrigen Fahrgäste hatten den Bus in wilder Flucht verlassen, schon um nicht gegen die Räuber aussagen zu müssen. Jetzt fährt die Polizei verkleidet Bus in Harlem. Die Ostdeutschen wollen hier einige Stunden Film von gefangenen Flugzeugführern in Hanoi verkaufen. Ihre Vorstellung von einem angemessenen Preis ist $500.000. Und die Ferien waren vorbei, was, Lisbeth Papenbrock? Und dass ihr niemand half. Mrs. Jones, die in Crespals 2 Zimmern einen Anschein von Sauberkeit vorgetäuscht hatte und jetzt noch zur Wäsche kam, die konnte ihr nicht Auskunft geben über die Schlachter und Gemüsehändler von Richmond. Die kaufte am Bahnhof von Brixton ein. Und Mrs. Jones hielt sie für die gnädige Frau, sie ging unziemlichen Unterhaltungen aus dem Weg, in denen sie ihre Meinung hätte mit Namen ausdrücken müssen. Und sie verstand Mrs. Jones nicht. Mrs. Jones sagte, was für ein apartes Gesicht, strahlend über ihr Enkelkind, das flache Schläfen hatte wie sie, so rechnerisch aus länglichen Augen sah, den Mund so zum Strich drückte wie sie. Lisbeth Papenbrock hatte verstanden, was für ein getrenntes Glaubensbekenntnis. Den Klang dieses Englisch musste sie sich wieder und noch einmal im Gedächtnis wiederholen, bis eine Erinnerung an die Schulzeit ungefähr einrastete. Diese Sprache war so schnell und die Melodie der Sätze schien zwar in einem einzigen hohen Ton versammelt, in Wirklichkeit schlug sie vielmals nach unten und oben aus und änderte die Bedeutung. Das konnte sie Mary Hahn nicht anlasten. Mary Hahn hatte in der Rostocker Töchterschule ein schottisches Englisch durchgesetzt. Und sprechen mochte sie so deutlich und langsam, wie sie wollte. Die Kaufleute unterbrachen sich doch beim Abwägen und sahen ihr auf den Mund. Crespal, der so viel Englisch hatte wie ein Puerto Ricaner nach 2 Jahren New York, Crespal verstanden sie. Und sie hatte die Worte nicht. Sie konnte ein Gespräch führen über John Galsworthy oder Sir Thomas Beecham, aber auf einen Schmortopf, ein Passiersieb, musste sie mit dem Finger zeigen. An jedem Abend ließ sie sich von Crespal das Rezept für morgen aus Frieda Ehlefelds Hauskochbuch übersetzen, 9. Auflage im Verlag von Friedrich Bahn, Schwerin in Mecklenburg. Aber Crespal hatte wenig Erfahrung mit dem Jargon der Kochkunst und ein Lexikon besaß er nicht. Ein Lexikon mussten sie auch noch kaufen, sparen war das nicht. Und dann kam sie doch vom Einkaufen in die Werkstatt und fragte nach dem Wort für Semmelmehl, sehr geniert vor den Gesellen, denen Crespal dann das Gewünschte beschrieb, indem er die Herstellung erzählte und mit Gebärden andeutete. Und dann musste sie ihre Gewichte in die englischen umrechnen. Und in den Restaurants im Hotel war erwartet worden, dass sie nicht auf Sixpence sah, in Richmond wurde erwartet, dass sie auf den Penny achtete. Und Crespal sah nicht, dass sie getröstet werden wollte. Crespal kam vergnügt zu den Mahlzeiten heraufgestiegen und streckte die Beine lang unter den Tisch und lobte das Essen, und sie sah etwas Neues an ihm, er vermochte seine Ohren zu verschließen. Was er nicht hören wollte, lief ab wie Wasser an seiner wachsamen, freundlichen Miene. Er sah sie an, er erbaute sich in den Mundwinkeln über den Anblick, er sah um ein winziges an ihren Augen vorbei, er hörte sie nicht klagen. Das hatte er nicht gemacht, als sie noch Lisbeth Papenbrock war. Auf die Art konnte sie einen Streit nicht bestehen. Heinrich, du, was Schlimmes, Pastor Mädling will in Pension gehen, mit 68, der ist sicherlich krank. Angestellter ist er, mit seiner Pension, was soll er länger arbeiten, als er muss? Heinrich Crespal, ich will dir was sagen, seine Arbeit ist um Gottes Lohn und du spottest über einen kranken Mann. Der hat gesund gelebt und Gottes Lohn ist noch Vorzugsbehandlung bei seinem Arbeitgeber. Nach dem ersten Streit über die Kirche setzte sie ihm das Essen hin, aß aber nicht mit ihm. Zwischen den Mahlzeiten ging sie aus dem Haus, um ihn zu strafen, weit weg in die Stadt. sie fror vor dem fremden November. Die Ähnlichkeit der historischen Gebäude mit ihren Vorstellungen von ihnen war niederdrückend. Vogelschwärme über den Dächern von Parliament Street, weniger als die war sie hier zu Hause. Ein Soldat der königlichen Garde, den Säbel vor der Nase, ging mit wuchtigen Schritten hin und her inmitten der Passanten und sah aus wie ein ungeheures Huhn, weil der Helm nicht viel von seinem Gesicht sehen ließ und das rote Helmbüschel obenauf doch sich hätte sträuben können. Das war ihr unlernbar, dass in Union Jack ein weiß gerandetes rotes Georgskreuz auf schrägem Andreaskreuz auf blau über rotem schrägem Patrickskreuz sitzt. Im Grasfeld zwischen Westminster Abbey und St. Margaret waren Poppy-Friedhöfe hergerichtet für die militärischen, die halbmilitärischen, die feuerwehrähnlichen Verbände. Kleine Holzkreuze mit roter Rosette wurden feilgehalten, fertig zum Einstecken angespitzt. So hatte der Mohn am Ende des Krieges in Flandern geblüht. Das war nicht zum Andenken an die Toten ihrer Seite. Und wenn sie doch zu Crespal zurückging, meilenlang neben immer denselben Doppelhäusern, mit immer denselben mal eckigen, mal gewölbten Balkons, immer denselben lackierten Säulen, unter den weißen und gelben Laternen, mit den Füßen im nassen Laub, war sie es nicht zufrieden, dass ihr die Christenpflicht vorschrieb, Crespal zu verzeihen. Es fiel ihr schwer, das ihm zuliebe zu tun. Sie fühlte sich übervorteilt. Crespal dachte, es reicht, wenn einer sich mit Umarmen entschuldigt. Er ahnte auch nicht, wofür.